versingen. Vielen Dank. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Und wenn wir jetzt auf dein Wort hören, dann bete ich, dass du sprichst. Ich danke dir, dass du sprechen wirst, weil dein Wort nicht leer zurückkommt. Amen. Ich habe eigentlich einen Filmclip mitgebracht. Ich weiß nicht, ob der Ton tut. Nee, tut nicht. Okay, dann sage ich euch mal ganz kurz, was in diesem Filmclip vor sich geht. Ich nenne es den Lobpreis der Champions League. Champions League, Fußball, letztes Jahr Liverpool gegen Tottenham, hat Liverpool gewonnen. Und nach diesem Spiel geht die Mannschaft zur Tribüne, steht in einer Reihe und gemeinsam fangen sie an zu singen, "You'll never walk alone." Niemals gehst du alleine, niemals wirst du alleine unterwegs sein. Und das Stadion singt mit, lauthals, von klein bis groß, alle singen mit. You'll never walk alone. Den Lobpreis der Champions League. Die Menschen sind ergriffen, sie haben mit ihrer Mannschaft mitgefiebert, Höhen und Tiefen durchgemacht. Und schließlich haben sie den Sieg errungen. Und das entfacht ein Loblied in ihnen. Aber was passiert da eigentlich? Warum singen Menschen? Und warum singen wir als Christen? Gibt es da einen Unterschied zwischen dem Stadiongesang und wenn wir hier Lobe den Herrn singen? Warum singen wir als Gemeinde? Diese Frage habe ich mir in letzter Zeit gestellt. Und nicht, das will ich am Anfang klarstellen, um für eine Seite oder eine Musikrichtung irgendwie Partei zu ergreifen, auch wenn ich für die Lobpreis oder die moderne Musik angestellt bin in der Gemeinde. Es geht mir nicht in erster Linie um den Musikstil, sondern diese Frage, warum singen wir in der Gemeinde? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir singen, weil man es halt immer schon so gemacht hat. Man singt halt, es gehört dazu. Der Gottesdienst wäre ja auch irgendwie ein bisschen leer, wenn wir nur reinkommen würden, beten, Predigt und wieder rausgehen. Und ich glaube aber auch, dass manche Diskussionen, die wir vielleicht auch manchmal haben über Musikstile, vielleicht auch anders aussehen würden, wenn wir uns diese Frage stellen würden, warum wir eigentlich singen. Und ich habe heute Morgen drei Fragen mitgebracht, die ich gerne mit euch kurz anschauen möchte. Nämlich, was passiert, wenn wir singen? Was passiert da eigentlich so im Körper? Oder zweitens, warum haben Menschen in der Bibel gesungen? Und drittens, warum sollen wir denn gemeinsam singen? Was passiert, wenn wir singen? Ich bin im Internet auf einen Artikel vom Bayerischen Rundfunk gestoßen und da haben sie 5 Auswirkungen des Singens aufgelistet. Singen ist gut für den Kreislauf, Singen stärkt das vegetative Nervensystem, man wird entspannter, wird ruhiger, Singen macht glücklich, Singen ist sogar lebensverlängernd. Eine Studie in den 90er Jahren mit 12.000 Menschen hat unterschiedliche Altersgruppen hat tatsächlich festgestellt, dass Menschen, die in Chören und Gesangsgruppen unterwegs sind, eine signifikant höhere Lebenserwartung haben als Menschen, die nicht singen. Interessant. Wenn das nicht schon genug Gründe sind, um zu singen, dann weiß ich auch nicht. Aber ich will trotzdem noch 2 kurz ansprechen. Denn beim Singen verfestigt sich etwas. Ihr kennt es bestimmt. Die Lieder, die man als Kind gelernt hat in der Grundschule oder Kindergarten, die sind irgendwie da. Meine Oma, sie hatte die letzten Jahre, wo sie gelebt hat, Demenz. Und sie kannte meine Mutter am Schluss auch nicht, die sie täglich gepflegt hat. Mich kannte sie auch nicht. Aber sobald meine Mutter mit ihrem Glaubenslied angestimmt hat, "Ich singe dir mit Herz und Mund", da hat meine Oma voll mitgesungen und konnte den Text, konnte komplett mitsingen. Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, wusste ich von diesem Effekt des Singens. Er schreibt nämlich in Kolosser 3, Vers 16, eine Stelle, zu der wir auch später nochmal kommen werden. Da heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehret und ermahnet, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Und dann sagt er, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Wir sollen also unter anderem durch das Singen die Botschaft von Jesus in uns aufnehmen. Es soll sich was verfestigen in uns. Und er singt auch in euren Herzen in Gnade. Da habe ich die Frage gestellt, wie kann man denn im Herzen singen? Aber ihr kennt es. Pfarrer Schumann hat es auch erwähnt. Man hat Lieder irgendwie in sich drin, auch wenn die Lippen sich nicht bewegen. Aber vielleicht kann es auch bedeuten, es sich tief einzuprägen. Im Englischen gibt es die Aussage oder den Spruch, to learn by heart, etwas auswendig zu lernen, es im Herzen sich aufzunehmen. Vielleicht ist es das, wir nehmen das Wort Gottes, die Botschaft von Jesus ganz anders in uns auf durch das Singen. Ganz praktische Frage dazu, was prägen wir uns ein? Sind es vielleicht die neuesten Radiohits oder Spotify oder YouTube? Oder sind es die Wahrheiten über Gott? Und da möchte ich vielleicht auch ganz kurz nochmal die Jugend bei uns ansprechen. Unsere Jugend. Ich bin auch, zähle mich auch noch zur jüngeren Sparte. Ich finde es genial, dass wir Spotify und YouTube und so weiter haben. Aber was prägen wir uns dann ein? Und wie viel nehmen wir uns auch auswendig auf dem Herzen, dass wir auch, wenn wir mal alt sind und nicht mehr wissen, was oder ja Demenz haben oder so, was bleibt denn da hängen in unserem Herzen? Und die andere Frage ist, sind auch unsere Lieder geprägt von Gottes Wort? Und das wissen wir letztendlich nur, wenn wir uns der Bibel aussetzen, dem Wort Gottes aussetzen. Was noch passiert beim Singen ist, der ganze Mensch wird angesprochen. Wir kennen das. Nicht nur der Kopf ist angesprochen, sondern auch das Herz, der Körper, unsere Emotionen, unsere Seele wird angesprochen. Und Jesus erinnert uns an das höchste Gebot, liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Wir tun das unter anderem, wenn wir für ihn und mit ihm singen. Aber warum singen denn Menschen in der Bibel? Es gibt über 400 Stellen, in denen das Singen erwähnt wird, 50 direkte Aufforderungen zu singen. Das habe ich nicht nachgezählt, das hat ein amerikanischer Pastor geforscht. Also es gibt viele Aussagen zum Singen. Zudem ist das längste Buch der Bibel, die Psalmen, ein Lieder- und Gebetsbuch. Aber warum haben Menschen in der Bibel denn gesungen? Es gibt unzählige Beispiele von Menschen, die etwas mit Gott erlebt haben und spontan in Gesang und Lob das zum Ausdruck bringen. Eines der ersten Loblieder in der Bibel, das Lied des Mose in 2. Mose 15, da nimmt Mose das Volk in das Lob hinein, nachdem sie die mächtige Rettung von dem Volk erlebt haben, von den Ägyptern, als sie durch das Meer geführt worden sind von Gott. Und das Volk bricht aus in Lobgesang. Sie sind ergriffen. Und da heißt es in 2. Mose 15, Jahwe will ich singen. Denn hoch ist er und unerreicht. Pferd und Reiter warf er ins Meer. Jahwe ist meine Stärke und mein Lied, denn er ist mein Retter geworden. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen. Er war schon der Gott meines Vaters, er, den ich lobe. Mose lobt Gott aus zwei Gründen, weil er hoch und unerreicht ist. Er lobt Gott aufgrund seines Wesens. Und denn er ist mein Retter geworden. Er lobt ihn aufgrund von der konkreten Tat Gottes, die Rettung seines Volkes. Menschen in der Bibel sangen, weil sie ergriffen waren von diesen zwei Aspekten, Gottes Wesen und Gottes Taten. Das sind zwei Gründe, es gibt bestimmt auch noch mehr, aber die uns zum Singen bringen sollen, die Menschen zum Singen gebracht haben. Und wir haben schon den Text gehört aus Psalm 96, ich möchte ihn nochmal lesen. Da heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied, alle Länder der Erde. Singt zur Ehre des Herrn. Singt für den Herrn und preist seinen Namen. Verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt. Erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurchtgebietend steht er über allen Göttern. Ihm gebührt das höchste Lob. Ich habe das schon oft gehört, irgendwie dieses, ihm gebührt das höchste Lob. Aber was heißt es? Man könnte auch sagen, Gott ist es wert oder er ist würdig unseres Lobes. Eine englische Übersetzung hat hier worthy of praise, most worthy of praise. Er ist würdig unseres Lobes. Das ist übrigens auch, woher das englische Wort worship herkommt, von worthship, ein altenglisches Wort, worthship. Wir geben etwas Wert, jemandem wird Wert zugesprochen. Gott ist es wert, angebetet zu werden. Warum? Weil Gott nicht von uns abhängig ist. Denn er sagt im Psalm 50, Vers 12, selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich dich nicht um nichts bitten, denn die ganze Welt gehört mir und alles, was es dort gibt.
Gottes Wert ist nicht abhängig von uns. Er war schon immer da. Er ist es, der allem Leben Wert gibt, weil er der Anfang und das Ende von allem ist. Sein Wert hängt nicht davon ab, wie viele Leute ihm am Sonntag singen, weil er der Ursprung von allem ist. Er ist der Schöpfer, der Allmächtige, der von dem alles abhängt. Und umgedreht, wir können nicht leben, wenn dieser Gott nicht existieren würde. Wir haben nur Wert, wenn dieser Gott existiert und uns Wert zuspricht. Gott ist also most worthy of praise. Er ist des höchsten Lobes wert. Deswegen hat Mose ihm gesungen, deswegen sollen und dürfen wir ihm auch singen. Sind wir von diesem Wert Gottes ergriffen? Oder anders gefragt, was ist dir dieser Gott wert? Und wenn nicht, wie werden wir es denn neu? Ich möchte eine Liedstrophe vorlesen und euch einladen, vielleicht die Augen zu schließen, einfach mal den Liedtext zu hören und es sich bewusst zu machen. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige. Das wollen wir kurz tun. Wir wollen schweigen. Alles in uns schweige. Und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder. Kommt, ergebt euch wieder. Gott ist gegenwärtig. Dieser große, allmächtige Schöpfer, er ist hier. Machen wir uns das genug bewusst? Ich finde es interessant, wie es hier heißt, dass alles in uns schweigen soll. Manchmal sind wir so laut innerlich und sind gar nicht drauf, dass wir uns gar nicht darauf besinnen können, wem wir singen und anbeten. Die Stille also ist ein wichtiger Faktor, um singen zu können. Und ich erlebe das immer wieder. Ich packe meine Gitarre aus, ich möchte loslegen, ich möchte singen, aber ich bin innerlich noch so unruhig und gar nicht auf Gott ausgerichtet. Aber wenn ich diesen Moment nehme und erkenne, dass er der Herr ist, dann kann ich ihn ganz anders anbeten. Menschen singen zu Gott aufgrund von seinem Wesen. Aber sie singen auch, weil sie ergriffen waren von seinen Taten. Die Bibel ist voll der Taten Gottes. Schöpfung, Erlösung, Befreiung, Veränderung, Vollendung. Im Psalm 98, Vers 1 und auch in Vers 9, da heißt es, singt dem Herrn, denn er hat Wunder getan. Singt dem Herrn, denn er kommt und richtet die Welt. Es ist dieser Blick zurück auf das, was Gott schon getan hat, aber auch der Blick nach vorne, was Gott noch tun wird, was uns zum Singen bringen soll. Sind wir ergriffen von dem Wunder der Rettung in Jesus durch sein Kreuz und Auferstehung? Glauben wir, sind wir ergriffen davon, dass Jesus wiederkommen wird und diese Welt zurechtrücken wird, richten wird, zurechtrücken wird? Aber oft sind es auch diese kleinen oder diese bedeutsamen Momente im Alltag, wo wir merken, dass Jesus da ist, dass er wirkt. Ich habe das erlebt vor einigen Jahren in Kambodscha. Ich hatte einige Zeit der Müdigkeit, Schlappheit, Symptome, die ich nicht einordnen oder nicht eingeordnet werden konnten. Und in dieser Schwächephase in Kambodscha, da hörte ich dieses Lied. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Ich wurde ergriffen von dem Bewusstsein, dass dieser Gott mir ganz nahe war in meiner Schwachheit. Und seitdem singe ich das Lied auch ganz anders. Aber was tun wir, wenn wir nicht ergriffen sind von Gottes Wesen und Gottes Taten? Wieder diese Frage. Die Psalmen sind voller auch Gebete, ehrliche Gebete von Menschen, die sagen, Gott, ich möchte wieder ganz neu, ich möchte von dir ergriffen sein. Und das dürfen wir ganz ehrlich tun, wir dürfen vor ihn kommen und sagen, was uns beschäftigt und bewegt. Mir hilft es regelmäßig innezuhalten, auch abends oftmals mein Tagebuch auszupacken und dankend zu beten zu schreiben, was Gott alles getan hat, wer er ist. Aber letztlich können wir auch ergriffen werden von Gott, indem wir singen. Lass uns auch das gemeinsam tun. A cappella, wir haben es vorhin schon gemacht und ich liebe es, wenn dieser Raum zum Singen kommt. Aber lass uns doch diese Strophe von großer Gott, wir loben dich, zusammen singen. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Schön. Ja, die letzte Frage, warum singen wir gemeinsam? Vielleicht habt ihr es schon gespürt. Im Neuen Testament gibt es zwei Hauptstellen, die über das Singen reden. Ich möchte sie nur kurz angucken. Epheser 5 und Kolosser 3. Kolosser 3 haben wir schon gehört. Wir gucken nochmal kurz in Epheser. Kapitel 5, ab Vers 18. Da heißt es, und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit für alles dankt, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Ihr hört die vielen Indems, die hier drin kommen in dem Text, aber auf dieses eine Indem möchte ich eingehen. Da heißt es, das geschieht, werdet voll des Geistes Gottes, das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen und so weiter ermutigt. Das heißt, ein Weg, wie Gott uns erfüllt mit seinem Geist, ist durch das gemeinsame Singen. Wir haben hier auch so ein bisschen eine Verbindung zu dem letzten Punkt. Wenn ich nicht ergriffen bin, dann kann das gemeinsame Singen mir neu zeigen, wer Gott ist. Gottes Geist wirkt in unserem gemeinsamen Singen. Das ist gewaltig. Er wirkt unter uns, wenn wir singen. In Kolosser 3 haben wir zwei weitere Gründe, warum wir aufgefordert werden zu singen und warum Singen in der Gemeinde stattfindet. Da heißt es, das war die Verserstelle, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehret und ermahnet, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Gott singet in euren Herzen in Gnade. Lehren und ermahnen. Lehren. Wie passiert das im gemeinsamen Singen? Wie können wir uns gegenseitig lehren? Das passiert, indem wir die Inhalte des Glaubens uns gegenseitig zusingen. Denn dann stärken wir das Verständnis von Gott und von seinem Wort ineinander. Und deswegen ist das Singen nicht einfach nur ein schönes Rahmenprogramm vom Gottesdienst, sondern elementar wichtig neben Predigt im Gottesdienst. Singen ist nicht nur ein schönes Rahmenprogramm, sondern elementar wichtig in einem Gottesdienst. Es gibt ja vielleicht manche, die denken, ach, Hauptsache die Lieder mal kurz singen und dann kommen wir zum eigentlichen wichtigen Teil des Gottesdienstes, nämlich die Predigt. Aber wir sehen hier in dem Text, dass das gemeinsame Singen eine ganz wichtige Rolle auch hat im Lehren. Und weil es auf einer ganz anderen Ebene auch passiert. Wie oft gehen wir aus dem Gottesdienst und tragen noch ein Lied mit uns in die Woche? Wie oft haben wir einen Teil der Predigt auswendig gelernt? Es soll kein Vergleich sein, aber es soll uns nur das Bewusstsein geben, dass Singen auch eine Lehrfunktion hat. Und wenn es der Fall ist, müssten wir auch die Frage stellen, was lehren wir denn in den Liedern, die wir singen? Sind sie biblisch fundiert? Geben sie ein gutes Gesamtbild dessen, wer Gott ist und was er tut? Und auch da müssen wir immer wieder zurück zur Bibel, zum Wort. Übrigens, bei dieser Aufzählung von Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, da sind die Theologen sich nicht ganz einig, beziehungsweise man kann es nicht genau unterscheiden, was jetzt diese drei Wörter genau bedeuten. Aber man vermutet, dass die Psalmen auch die Psalmen im Alten Testament sind oder darauf sich beziehen, dass Loblieder sich vielleicht auf Lieder oder auf längere Stücke, die schon im Neuen Testament da waren, in der ersten Christenheit. Und dass die geistlichen Lieder sich vielleicht auf spontan vom Geist inspirierte Lieder beziehen. Das sagt ein amerikanischer Theologe. Aber was diese Aufzählung zeigt, ist, Gott will die Vielfalt der Lieder und auch Epochen. Gott will diese Vielfalt der Lieder und Epochen. Und ich denke, das ist echt ein Reichtum, den wir hier in unserer Gemeinde haben und den ich schätze. Wir haben alte Lieder, mittelalte Lieder, neue Lieder. Jede Epoche hat ihre Schwerpunkte, auch theologische Schwerpunkte, die wichtig sind. Aber alleine würden wir etwas verpassen. Und da spreche ich zu uns junge Generation. Wir brauchen auch die alten Lieder. Aber ich denke, auch die alten Lieder brauchen die neuen Lieder. Aber ich schätze das an unserer Gemeinde, dass wir eine Vielfalt haben. Ich finde es schön, vor kurzem hatte ich die Band geleitet und eine Schwester hat mir danach eine E-Mail geschrieben, eine Schwester aus dem, ich sag mal, älteren Metier, und gesagt, die Lieder waren so toll, ich möchte gerne diese Lieder bekommen und mir anhören und singen. Und dann habe ich ihr eine E-Mail zurückgeschrieben mit den Links aus dem Internet und die Lieder, und sie hat sich danach, den Sonntag danach, bedankt und meint, ich habe sie schon alle angehört. Es hat mich gefreut, ein Miteinander, ein aufeinander zugehen, einander voneinander lernen wollen, hören wollen. Ich sage euch auch ganz ehrlich, die Liedauswahl für diesen Gottesdienst, der fällt mir sehr, sehr schwer. Ich mache es mir nicht leicht und ich weiß, andere Bandleiter auch. Es fällt mir sehr schwer, weil ich weiß, wir sind so eine breite, so eine große Gemeinde, so unterschiedlich geprägt. Jeder kennt auch unterschiedliche Lieder. Und ich ringe oft darum, was ist gut für unsere Gemeinde, dass viele mitgenommen werden in den Lob Gottes. Und da möchte ich euch bitten, einfach auch gnädig zu sein mit mir, mit uns, wenn mal ein Lied nicht bekannt ist oder für euch nicht bekannt ist. Und dass ihr betet für mich, für uns, die wir auch Lieder aussuchen und Verantwortung da tragen. Dass wir als Gemeinde einfach eine singende Gemeinde auch bleiben. Ein letzter Punkt im Kolosservers. Da heißt es, durch das Singen ermahnen wir uns gegenseitig. Das Wort ermahnen hier bedeutet auch ermutigen oder trösten. Das heißt, wenn wir miteinander singen, der ermutigt, tröstet oder vielleicht korrigiert Gott uns auch durch einen Bruder oder Schwester, der neben uns singt, durch die Texte und Melodien. Es mag sein, dass jemand, eine Schwester, in den Gottesdienst kommt und gerade mit schwerer Krankheit in der Familie zu tun hat. Und dann singen wir gemeinsam, allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Und diese Worte trösten, ermutigen diese Schwester, weil wir gemeinsam singen. Da möchte ich auch euch, ihnen Mut machen, wenn mal ein Lied nicht bekannt ist, dann lese den Text, bete den Text oder danke Gott, dass ein anderer Bruder oder Schwester ermutigt wird durch das Lied. Seht ihr, wir haben eine Verantwortung füreinander. Der Blick ist natürlich auf Gott gerichtet, aber wir sollten auch einen Blick für unseren Bruder oder Schwester haben. Denn wenn ich nicht singe, bewusst nicht singe, vielleicht kann ich nicht singen, das ist ein anderer Grund, aber wenn ich bewusst nicht singe, dann kann es sein, dass ich eine Glaubensstärkung, eine Ermutigung meinem Bruder oder Schwester verweigere. Es soll kein Zwang sein, es soll kein Druck sein, kein weiteres To-Do auf meiner geistlichen To-Do-Liste. Aber eine Ermutigung, dass wir uns gegenseitig auch im Blick haben. Singen ist nicht nur eine Einzelaktion. Wir singen, um uns gegenseitig zu lehren, zu ermutigen und zu stärken. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Aber warum plädiere ich denn so für Singen? Nicht, weil ich jetzt will, dass ihr alle in den Chor eintretet oder zur Lobpreis-Connection mit dazu kommt. Nee, weil ich glaube, dass im gemeinsamen Lob Gottes durch Gesang was ganz Besonderes, ganz Wichtiges passiert. Wir schauen nämlich auf ihn, wir richten uns aus auf ihn. Das verbindet uns ganz neu miteinander und es gibt uns eine Sehnsucht. Es gibt uns Leidenschaft ganz neu für Gott, für sein Wesen, für seine Taten und auch für seinen Plan in dieser Welt. Das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde auch ganz neu. Lass mich abschließen mit einem anderen Bild. Ich habe angefangen mit dem Bild des Stadions, der Fußballmannschaft, der Fans, die ergriffen von ihrer Mannschaft singen. Das geht vorbei. Aber wir haben in der Bibel viele Bilder und ein Bild, das ich sehr, sehr schön finde, der uns den Fokus auf was anderes, auf jemand anderes legt. Da heißt es nämlich, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel, die um den Thron herum standen, um die Ältesten und die vier mächtigen Wesen, warfen sich mit dem Gesicht auf den Boden vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, sagten sie, Anbetung, Ehre und Dank, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm, unserem Gott, für immer und ewig. Amen. Amen.